Ja, wenn wir in der Schule Fußball gespielt haben, dann lief es so ab. Zwei gute Spieler wurden ausgewählt, haben sich links und rechts hingestellt und dann konnten sie abwechselnd aus der großen Gruppe von Kindern, die vor ihnen stand, einfach Kinder auswählen. Dann hieß es: Peter, du kommst zu mir, und Klaus, du kommst zu mir. Und dann rief der Erste wieder: Wolfgang, du bist in unserer Mannschaft. Also es war ziemlich klar, wenn dein Name relativ schnell aufgerufen wurde, dann warst du im Fußball auf jeden Fall gut. Und es war die Zeit vor dem Mädchenfußball. Also das heißt, die Mädchen blieben da immer bis zum Schluss stehen. Ja, und dann gab es auch einige Jungs, die blieben da auch stehen. Zu der Gruppe gehörte ich. Ja, also dann hieß es: okay, du nimmst noch die drei Mädchen und den Thomas, das kannst du schon machen. Die kommen dann in deine Mannschaft. Das hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt. Also, weil man den Eindruck hatte, da bin ich ein Versager. Und es betraf ja nicht nur, oder es betraf ja diesen Bereich vor allen Dingen und andere Bereiche nicht. Und trotzdem, man fixiert sich ja doch stärker auf den Bereich, wo man merkt, da geht es irgendwie nicht so. Fußball kann man verkraften. Einige, vielleicht einige auch nicht. Aber wenn ich in anderen Lebensbereichen versage, die mir viel näher liegen, dann ist das natürlich etwas, was mich auch viel stärker bewegt, zum Beispiel in meiner Beziehung zum Herrn. Und in diesem Bereich geht es mir vor allen Dingen auch heute Morgen. Ihr habt die Überschrift schon gesehen: Erlebe Gottes Segen, das ist immer so der Schwerpunkt. Und dann heißt es aber: in der Krise durch Versagen. Erlebe Gottes Segen in der Krise durch Versagen. Und die Überschrift selbst macht ja schon deutlich: mein Versagen kann die Tür dafür sein, Gottes Segen zu erleben. Und es war ja bei dem König David wirklich so. Er hat über sein Versagen und über das, was Gott daraus gemacht hat, ein Lied geschrieben, also hat es so zusammengefasst. Und dieses Lied, das wollen wir jetzt zusammen lesen, das ist in unserer Bibel der Psalm 51. Das stammt aus der Feder Davids. Da heißt es in Vers 1: dem Chorleiter ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig aus meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit, im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit, nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir abgefallen in deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündige. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tue sie an Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Lust haben am rechten Opfern, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Das Lied, das wir jetzt gerade eben gelesen haben, das man ja auch singen konnte, Melodie kennen wir nicht, das hat David geschrieben, als er so richtig versagt hatte. In 2. Samuel 11 lesen wir, David geht auf dem Flachdach seines Hauses spazieren. Wenn du mal in Jerusalem bist, dann weißt du, wo das ungefähr war. Das war Höhenlage. Also du hast dann von der Höhe hinabgeschaut in die Stadt und du konntest von der Höhenlage, wo David dann gelebt hat, natürlich auch in die Innenhöfe der verschiedenen Häuser schauen. Das hat die Batseba, die sich dort gebadet hat, natürlich so nicht registriert. Es gab damals keine textilfreien Badestellen, wo man hätte irgendwie hingehen können. Das waren ganz sicher die Innenhöfe, wo sie auch war und sich gebadet hat. Und David steht jetzt auf so einem Flachdach, schaut in diesen Hof dort hinein, sieht die Batseba und in seinem Herzen wird Lust geweckt, Lust mit der Batseba zu schlafen. Das ist natürlich eine Situation, die vor allen Dingen Männer kennen, aber anscheinend auch zunehmend Frauen. Ich habe gerade diese Woche in einer renommierten Zeitung oder aus einer renommierten Zeitung mitgenommen, dass es zunehmend Frauen sind, die von der Sexbranche entdeckt und umworben werden. Also ich merke, da zieht mich jemand erotisch an. Und dieses Feuer hat Gott ja vor allen Dingen ins männliche Betriebssystem hineingelegt. Also wenn du das erlebst, dann erlebst du nichts Seltsames. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Dass diese erotischen Gedanken beim Anblick einer Frau in den Kopf kommen können, das kann mir als Mann immer wieder passieren, egal wie lange ich mit Jesus unterwegs bin. Die Gefahr bei Männern ist, dass der Verstand aussetzt. Also da zieht zum Beispiel ein amerikanischer Präsident eine Praktikantin zu sich ins Bett. Da muss sein Verstand ausgesetzt haben. Oder leider haben wir es ja in der letzten Zeit mitbekommen, dass ein sehr bekannter, renommierter christlicher Leiter Affären hatte in verschiedenen Ländern. Das ist erst nach seinem Tod dann in der Dimension deutlich geworden. Und damit ist er ganz sicher nicht der Einzige. Und weil das so ist, weil der Verstand aussetzen kann, ist es wichtig, diesen Gedanken nicht zu folgen. Denn aus Gedanken werden Worte und aus Worten werden Taten. Aber es ist nicht nur hilfreich zu sagen, ich denke nicht dran. Also ich weiß nicht, ob es dir gelingt, auch in anderen Themen, ja. Ich denke nicht an die Mathearbeit, ich konzentriere mich darauf, dass ich nicht daran denke. Besser ist, du lenkst deine Gedanken bewusst auf was anderes und am besten, du lenkst es in dem Fall auf den Herrn Jesus. Dass du auch vor dich vielleicht wirklich hörbar hinsagen kannst, diese Gedanken versprechen mir Erfüllung und das ist Lüge. Herr Jesus, das ist Lüge, denn diese Dinge können mich nicht erfüllen. Du allein bist derjenige, der mich erfüllen kann. Und dass ich bete und sage, danke Herr Jesus, dass du es bist, der mir die Kraft gibt, diesen Gedanken widerstehen zu können. Also zur Sünde auch wirklich Nein sagen zu können. Dass ich beten darf und sage, Herr Jesus, du hast mich frei gemacht. Ich muss diesen Gedanken nicht mehr folgen. Vielleicht musst du 20 Mal am Tag das beten. Dann bete es 20 Mal am Tag. Es ist wichtig, dass du hier widerstehst und dass du die Tür zur Sünde zulässt und den Herrn Jesus dort an der Tür stehen lässt. Also innerhalb des Hauses und nicht außerhalb des Hauses. Das hat David nicht gemacht. Und darin hat er versagt. Er hat hier sehr bewusst in den Innenhof geschaut. Heute würde er wahrscheinlich versuchen, über WhatsApp irgendwie Kontakt zu der Batseba aufzunehmen oder er würde auf Insta Batseba live folgen oder was immer. Damals hatte er natürlich seine Möglichkeiten als König. Er hat Leute dorthin geschickt, um die Batseba zu holen und die konnte ihm natürlich auch nicht Nein sagen, das ging nicht. Und er ist dann bewusst mit ihr ins Bett gestiegen und das wollte er auch so. Also die Batseba konnte sich ihm da auch nicht verweigern und sie wird schwanger. Und sie sagt es dem David und David versucht jetzt seine Tat zu vertuschen. Wenn ich nicht zu meiner Schuld stehe, dann muss ich mir natürlich immer neue Lügen ausdenken oder ich muss neue Intrigen irgendwie entwickeln. Und das macht der David auch. Er kommt immer mehr hinein in den Lügensumpf und sein Ziel ist, den Ehemann der Bathseba, den Uria, umbringen zu lassen. Da nutzt der David eben auch sein Netzwerk, damit die Leute glauben, naja, das Kind, das da geboren wird, ja, da ist der Papa ja tot. Kennen die Geschichte, wie sie weitergeht, letztendlich stirbt das Kind, aber der Papa war nicht tot. Der Papa war nur unbekannt, das war nämlich der David. Und da greift Gott ein. Durch den Propheten Nathan, der David dann mit seiner Schuld konfrontiert und seine Schuld ist nicht weniger als Ehebruch und Auftragsmord. Das sind die beiden Dinge, die David hier, in die er verstrickt war. Ich kann so weit als Christ kommen, wenn ich der Sünde in meinem Leben freie Bahn gebe. David stand hier also vor dem Scherbenhaufen seines Lebens und vielleicht kennst du das auch. Stehst vor einem Scherbenhaufen, das muss nicht Auftragsmord sein, hoffentlich nicht. Das muss auch nicht Ehebruch sein, das kann was ganz anderes sein. Da sind Beziehungen kaputt gegangen, Beziehungen zu Menschen, Beziehungen zu Gott hat sich vielleicht sehr abgekühlt und du versuchst dein schlechtes Gewissen zu verdrängen, aber es gelingt dir nicht und die Frage ist, wie kann es werden wie früher? Wie kann es werden, dass meine Beziehung zu Gott wieder die ist, wie sie war oder vielleicht sogar noch tiefer und auch die Beziehung zum anderen? Und darauf gibt eben der Psalm 51 eine zweifache Antwort. Die erste Antwort, die lesen wir in den ersten 11 Versen, die ihr jetzt hier seht. Da geht es um das Thema Tilge meine Schuld. Und ab Vers 12 bis Vers 21, das kommt später, da steht im Vordergrund, erneuere mein Herz. Das sind die zwei Bitten, die David im Grunde genommen ausdrückt. Tilge meine Schuld, erneuere mein Herz. Und in beiden Teilabschnitten dieses Psalmes wendet der David sich an Gott. Und damit wendet er sich an die richtige Adresse. Er bleibt also nicht bei sich stehen, sondern er weiß, ich kann beten, ich kann wirklich zu Gott kommen und ich kann ihm sagen, ich habe gesündigt. So lesen wir es hier in Vers 5. Ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Wie lange ist es her, dass du diesen Satz sinngemäß gebetet hast, so wie wir ihn hier lesen. Meine Sünde ist stets vor mir. Wir reden miteinander und von hier vorne von Sünde. Aber ist das ein theologischer Begriff oder ist das Lebensrealität? Dass ich das registriere in meinem Leben. Mein Leben muss nicht von der Sünde bestimmt sein. Jesus hat mich frei gemacht von der Sünde. Das ist kein Spruch, das ist Realität von der Macht der Sünde. Aber das heißt nicht, dass keine Sünde mir mehr passiert. Und doch ist die Botschaft ganz, ganz wichtig, dass meine Lust, meine Sucht und meine Sünde mich nicht in die Knie zwingen darf, dass ich nur noch kriechen kann. Du bist dazu berufen, befreit und aufrecht, Jesus nachzufolgen. Und ich kann zu den Dingen, die mich beherrschen wollen, wie zum Beispiel Habsucht, wie Stolz, wie Wut, wie Rechthaberei, dann wirklich sagen, Herr Jesus, danke, du hast mich frei gemacht. Dafür bist du gestorben. Aber ich werde nie sündenfrei auf dieser Erde sein. Ich werde nie perfekt sein. Ich werde immer wieder hinfallen. Aber dann ist es wichtig, nicht liegen zu bleiben, sondern aufzustehen und weiterzugehen. Und das mache ich, indem ich mit Gott über mein Versagen spreche, genauso wie David es hier macht. David erkennt die Tiefe seiner Sünde. Er begreift, ich habe nicht nur Menschen benutzt, ich habe sie nicht nur verletzt, ich habe sie nicht nur ermordet, sogar in diesem Fall, sondern er sagt in Vers 6 einen sehr interessanten Satz. Er sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Kollege Josef wird das auch so sagen, ja, oder hat es gesagt. Er sagt, wie sollte ich eine solche große Sünde tun und gegen Gott sündigen? Also denen war das bewusst. Jede Sünde, die ich tue, ist natürlich auch eine Sünde gegen Menschen in der Regel. Aber es ist zunächst einmal eine Sünde gegen Gott und deshalb habe ich seine Vergebung nötig und Gott muss mir nicht vergeben. Es ist nicht so, wie es in der Aufklärung gesagt wurde, ja, er muss mir vergeben, das ist ja sein Job. Nein, muss er nicht. Und dessen ist sich David hier bewusst. Er betet in Vers 3, sei mir gnädig. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Oder Vers 4, wasche mich von meiner Schuld. Oder Vers 11, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Das ist, was er bittet. Gott, greif in mein Leben ein. Und es ist so befreiend, dass ich Gottes Vergebung erleben darf, dass ich weiß, meine Sünde muss mich nicht mehr belasten. Sie spielt für Gott dann keine Rolle mehr. Wenn Gott mir vergibt, dann ist mir wirklich vergeben. Und weil das so ist, deshalb kann ich als Christ auch sehr offen mit meiner Sünde umgehen. Es ist leider bei uns Christen manchmal noch nicht angekommen, dass wir meinen, wir müssten in der Gemeinde dem anderen jetzt irgendwas Perfektes vorspielen. Ich bin der perfekte Christ. Wir sind die perfekte Gemeinde. Aber wehe, du kratzt am Lack. Wehe, du wackelst ein bisschen an der Fassade. Dann fällt sie um, ja, also bloß lass deine Finger da weg. Mit dieser Haltung, ich bin der Perfekte, nehme ich mir so viel Freiheit, denn ich bin nicht perfekt. In meinem Leben ist Versagen da, das ist ein persönliches Thema, egal ob ich es verdränge oder ob ich es nicht verdränge. Und es gibt Sünden, mit denen kämpfe ich mein Leben lang. Es gibt andere, die waren vielleicht am Anfang da und die sind nicht mehr so stark da. Aber es gibt Dinge, boah, da ist es irgendwie immer schwierig. Es gibt Punkte, wo ich auch immer wieder versage, gemäß dem Thema, um das es heute Morgen geht. Und die Gewissheit der Vergebung, dass ich weiß und Gott hat mir hier wieder vergeben, das ist dieses Segen, den Gott mir schenken möchte. Aber ich muss kommen. Ich muss ihm mein Versagen bekennen und nur so erlebe ich Gottes Gnade. So wird diese Krise des Versagens schlussendlich zum Segen. Mein Versagen lässt mich aber auch immer wieder in die Abgründe meines Herzens schauen. Und das ist ernüchternd. Das ist manchmal in meinem Fall wirklich erschreckend. Ich bin manchmal erschrocken über Gedanken, die in mir aufsteigen, ich muss sagen, stopp, da denke ich nicht mehr weiter. Und diese Gedanken kommen ja aus meinem Herzen, das ist da wirklich eine Kloake, das erahnt man dann. Und Gott zeigt mir meine Gedanken, er zeigt mir mein Versagen oder dadurch, dass ich versage, zeigt er mir, was auch in mir steckt. Dafür ist das Versagen gut, dass ich erkenne, was in mir steckt. Und durch dieses Versagen hat David erkannt, so lesen wir es in Vers 7, ich bin in Schuld geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Also David sieht hier, wie tief Sünde in seinem Leben steckt. Und zu dieser Einsicht ist er vor allen Dingen über sein Versagen gekommen. Er redet ja hier, wenn ich es theologisch sage, von der Erbsünde. Und die Frage ist, was ist denn Erbsünde? Ist Erbsünde eine Eigenschaft, nicht sündigen oder sündigen zu müssen? Oder ist es tatsächliche Schuld, die ich mitbringe? Wir müssen immer wieder vorsichtig sein, wenn wir hier ja einen poetischen Text haben, dass wir hier keine theologischen Ableitungen machen. Paulus in Römer 5 redet von der Erbsünde. Das ist sein Thema dort. Und da sagt er in Römer 5, Vers 12, wir müssen alle sterben, Begründung, weil wir alle gesündigt haben. Also er stellt es hier in eine persönliche Verantwortung. Er meint hier die Unfähigkeit, die ich habe, wenn die Sünde in mein Leben herantritt, mich aus eigener Kraft zu wehren. Und das glaube ich persönlich, dass Erbsünde die Unfähigkeit ist, mich gegen die Sünde zu entscheiden und keine ins Leben mitgebrachte Schuld. Es wird sehr relevant, wenn ich am Grab eines Kindes stehe. Wo ist dieses Kind jetzt? Wenn es die Unfähigkeit ist, sich nicht für Sünde entscheiden oder sich nicht gegen die Sünde entscheiden zu können, dann ist dieses Kind gerettet. Wenn es aber Schuld ist, dann wird es ganz schwierig, das von der Bibel her zu begründen. Ich glaube, dass Paulus da in Römer 5 sehr deutlich redet. Es ist gut, sich über diese Zusammenhänge Gedanken zu machen. Ich bin kein Lateiner, habe nie Latein gehabt in der Schule. Aber bei der nächsten Folie sehen wir, dass man die Aussage der Bibel über Sünde mit zwei Worten zusammenfassen kann. Einmal mit dem Wort posse, das für können steht oder das Vermögen zu haben, etwas zu tun. Und picare, ja, also das für Sünde steht. Gott hat uns geschaffen als posse picare. Als Menschen, die sündigen können, aber es nicht müssen. Und durch den Sündenfall sind wir bei non posse, non picare gelandet. Das heißt also, wir können nicht, nicht sündigen. Ich kann das umdrehen, wir müssen sündigen nach dem Sündenfall. Aber weil Jesus gekommen ist, hat er uns befreit zu posse, non picare. Ich habe das Vermögen, nicht zu sündigen. Dazu bin ich von dem Herrn Jesus befreit. Ich kann Nein zur Sünde sagen. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Auf non posse picare. Das Unvermögen zu sündigen. Dann kann ich das gar nicht mehr. Und das wird in der Ewigkeit sein. Also, wem das zu schnell ging, der kann das im neuen Ehre-Magazin, das noch erscheint, nachlesen. Ich war ganz begeistert, dass Theologen mit zwei Worten große Wahrheiten über das Thema Sünde im Lateinischen zusammenfassen können. Oder drei sind es ja eigentlich, wenn du das nur noch mit dazu rechnest. Ich habe meiner Frau dann von diesem Artikel erzählt, den ich geschrieben habe. Und dann hat sie ganz nüchtern zu mir gesagt, naja, ist ein Lehrartikel, oder? Ich sage, ja, ist ein Lehrartikel. Liest sowieso keiner. Ich fürchte, sie hat recht damit, aber ich dachte, okay, dann platziere ich es zumindest mal noch im Gottesdienst für die, die sich an Latein freuen. Nach dem theologischen Ausflug komme ich jetzt zurück wieder zum Text. Durch das Versagen zeigt Gott mir, was in meinem Herzen steckt. Aber ich muss dabei nicht stehen bleiben, zum Glück. Und damit kommen wir eben zu diesem Abschnitt ab Vers 12. David greift hier das Thema Veränderung des Herzens auf. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Erneuere in mir einen festen Geist. Was für ein Gebet, das er hier deutlich macht. David ist da klar, ich kann mein Herz selbst nicht erneuern. Gottes neues Leben ist nicht durch Heiligungstraining zu erreichen, sondern nur durch ein neues Herz. Und das schenkt Gott mir. Das kann ich mir nicht erarbeiten. Vers 12 ist eben dann die zweite Antwort auf die Frage, wie gehe ich mit meinem Sündenversagen um? Also wir haben die ersten elf Verse gehabt, tilge meine Schuld. Und hier sehen wir, es ist Gott, der dieses neue Leben durch mich schafft. Und dieses neue Leben, ich sag mal, dieser Neubau, das sehen wir in Vers 19, steht auf dem Fundament meines zerbrochenen und zerschlagenen Herzens über meine Sünde und auch über mein Versagen. Und es macht Gott manchmal so, wenn wir vielleicht dieser Topf sind, je nachdem, wer Orange als Lieblingsfarbe hat. Genau, dass wir dieser Topf sind und wir wollen, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, auf jeden Fall kein Zerbruch. Sondern wir sagen, nein, das soll alles so bleiben, wie es ist. Aber Gott lässt es manchmal zu, dass Zerbruch in unserem Leben dann da ist. Ja? Dass unser Leben manchmal solche Scherben hat. Und dass es manchmal Brüche in unserem Leben gibt. Warum macht er das? Wir haben es ja gelesen hier in diesem Vers. Vielleicht, weil er daraus etwas Neues und Schönes machen will. Wir sehen das an der nächsten Folie. Die Japaner, die kleben manchmal zerbrochene Gefäße wieder mit Kleber und Goldstaub zusammen. Sie nennen das Kintsugi, also reparieren mit Gold, heißt es eigentlich. Und dadurch werden einfache Gefäße sehr wertvoll. Ihr seht es schon an dieser Schale, die kostet beim IKEA vielleicht 4 Euro, jetzt kostet sie 234 Euro, nur weil sie repariert wurde mit diesem Goldstaub, weil sie dort geklebt worden ist. Das Wertvolle an diesen Gefäßen sind die Brüche. Und du siehst die Brüche, weil dieser Goldfaden, dieser Goldkleber da entlang läuft. Und Gott macht es ähnlich. Er benutzt meine Zerbrochenheit, um gerade an den Bruchstellen in meinem Leben seine Kraft und seine Schönheit zu zeigen. Gott muss mir meine gute Meinung über mich selbst zerbrechen, damit sein Leben in mir sichtbar werden kann. Und deshalb lässt Gott oft viel Versagen auch in meinem Leben zu, bis ich wirklich begreife, ohne Gottes Gnade kann ich in meinem Leben gar nicht das Leben leben, das Gott sich für mich gedacht hat. Das ist völlig unmöglich. Aber die gute Nachricht ist, ich muss das auch gar nicht. Ich darf beten, Gott, schaffe in mir ein reines Herz. So haben wir es gelesen. Schaff du das in mir, ich kann das nicht. Gib du mir einen festen Geist. Das sind so Gebete von Habenichtsen, die mit der leeren Hand vor Gott stehen und dir sagen, es ist heute immer noch nichts drin, was ich dir bringen kann alles. Es ist nötig, dass du mir meine Hände füllst und deswegen komme ich wieder mit meinen leeren Händen und ich bitte dich, füll du meine Hände und wenn du das nicht tust, dann bleiben sie leer. Wenn mein Leben als Christ immer wieder von der Sünde beherrscht wird, dann ist dieser Vers 12 mein absoluter Hoffnungsstern. Gott ist die Lösung, wie ich ein reines Herz bekomme und nicht mein diszipliniertes Trainingsprogramm. Ich weiß nicht, was zu deinem disziplinierten Trainingsprogramm gehört. Das mag nicht schlecht sein. Wenn dein Trainingsprogramm das ist, ich lese regelmäßig Gottes Wort, ja, also ich setze mich dem Wort Gottes aus, dann ist das ein super Trainingsprogramm. Oder wenn du sagst, es ist mir wichtig, immer wieder Zeit fürs Gebet einzuplanen, super Trainingsprogramm. Aber du musst zwei Dinge unterscheiden. Das ist nicht das Ziel, sondern nur das Mittel. Das Mittel ist nicht das Ziel. Meine Hoffnung ist nicht dieses Trainingsprogramm. Meine Hoffnung ist der Herr. Und das wird hier sehr deutlich. Gottes Ziel mit meinem Leben ist doch, dass das Leben des Herrn Jesus in mir sichtbar wird. So lesen wir es zum Beispiel in Römer 8, Vers 29. Und dieses Leben des Herrn Jesus wird vor allen Dingen sichtbar, wenn ich von Herzen seine Liebe weitergebe. So ganz praktisch. Der Apostel Johannes sagt es mal, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Und das sehe ich auch sehr anschaulich, zum Beispiel in Matthäus 25. Da gibt es Leute, die werden im Gefängnis besucht, die bekommen Kleidung, die bekommen Essen, ganz praktisch. Und der Jesus sagt, was ihr ihnen getan habt, das habt ihr mir getan, weil ihr nämlich meine Liebe ganz praktisch dort gelebt habt. Daran erkenne ich das neue Herz, das neue Leben, das Jesus mir geschenkt hat, weil hier Liebe sichtbar wird. Ich weiß, dass viele von euch tiefgehende Predigten schätzen. Ich schätze sie auch. Und manchmal schaut man dann im Internet in Gottesdienste hinein und dann denkt man bei dem einen und anderen, lange nicht bei allen, aber bei dem einen und anderen, ach, wenn die doch auch so eine tiefe Bibelauslegung hätten wie wir. Ich habe letztens darüber nachgedacht und mir kam der Gedanke, es kann tatsächlich sein, dass eine Gemeinde vielleicht eine Bibelauslegung hat, wo du sagst, das ist aber doch relativ flach, das hätte ich mir jetzt auch selber irgendwo zusammensuchen können. Aber vielleicht leben die Christen dort Gottes Liebe viel praktischer und viel offensichtlicher, als ich es mache. Und dann wird ihr Leben ganz sicher diesen Herrn, dem ich nachfolge, mehr ehren als meins, der ich jede Menge Bibelwissen im Rucksack habe, aber mein Rucksack hat ein Loch und bevor ich im Leben angekommen bin, habe ich es schon wieder verloren und bin hochmütig anderen gegenüber, weil ich meine, mein Rucksack ist so groß. Ich fand in diesem Zusammenhang einen Gedanken von Michael Herbst sehr spannend. Es ging darum, wie kann ich Gottes Willen für mein Leben entdecken? Und seine These ist, es gibt Dinge, die sind viel wichtiger, als dass du entdeckst, das genau ist Gottes Wille für mein Leben an diesem Punkt. Also es gibt eine Frage, die ist da viel wichtiger. Jetzt seid ihr gespannt, was diese Frage ist, oder? Und sich fragt, was ist denn wichtiger, als Gottes Willen zu entdecken? Seine These war, dass er gesagt hat, indem du dich nämlich fragst bei deiner Entscheidung, was für ein Mensch werde ich durch diese Entscheidung? Was für ein Mensch werde ich durch diese Entscheidung? Denn Entscheidungen können mir ja helfen, bescheiden zu leben, großzügig zu geben, verlässlich in Beziehungen zu sein, gerade wenn es schwierig wird, auch loyal zu sein. Es ist oft gar nicht so wichtig, welche Entscheidung ich jetzt in dieser Frage treffe, sondern in welche Richtung bringt mich diese Entscheidung. Und das Ziel sollte immer sein, ich möchte Jesus lieben und ich möchte seine Liebe weitergeben. Ist es so, dass die Entscheidung, die ich jetzt treffe, mich diesem Ziel näher bringt? Das ist ein gutes Kriterium, um zu wissen, in welche Richtung gehe ich. Und genau das hat David ja in seiner Situation nicht gemacht. Er hat eine Bathseba nicht geliebt. Er hat sie nur gebraucht, missbraucht. Er hat einen Uriah ganz sicher nicht geliebt. Aber Gott will nicht nur David, sondern auch mich zu einer ganz anderen Liebe befreien. Und dazu benutzt Gott Menschen, die an sich selbst gescheitert sind, die nur noch beten können, wie wir es hier gelesen haben, du Herr musst in mir ein neues Herz schaffen. Und es ist so befreiend, dass ich Gott keine Gründe liefern muss, damit er mich lieben kann. Das machen wir ja oft so, wo wollen wir? Ich fand es interessant, an Martin Luther erinnert zu werden und seine Heidelberger Disputation, da hat er ja mit 5 verschiedenen Professoren über reformatorisches Gedankengut disputiert und seine 28. These damals lautete, die Sünder sind darum schön, weil sie geliebt werden und nicht darum werden sie geliebt, weil sie schön sind. Paul Gerhardt hat genau den gleichen Gedanken etwas anders ausgedrückt. Er hat gesagt, an mir und meinem Leben ist nichts der